Jasmin, ich check mal ein. 3 von 4 Folgen haben wir gehört.
Mhm.
Und ich weiß noch, am Anfang der ersten Folge hätte ich dich mit Robbie Williams jagen können. Wie sieht denn jetzt aus?
Ich fühle schon extrem mit ihm mit, muss ich sagen. Auch was diese Suchtkrankheit angeht und auch diese ganzen Gemeinheiten, die einem auch so begegnen als Superstar. Ich kann ihn jetzt schon so ein bisschen besser verstehen und ehrlich gesagt, ich weiß ja auch gar nicht, was er heute so macht. Deswegen bin ich höchst gespannt, wo wir jetzt hinkommen in dieser Folge und hoffe natürlich, dass es bei ihm bergauf geht.
In der letzten Folge war es ja so, dass er wieder in der Entzugsklinik war und dass ihm geraten wurde, jetzt wirklich sein Leben aufzuräumen. Also dieses 12-Schritte-Programm des Entzugs. Wir erinnern uns, 2 der Schritte sind, alle Leute aufzuschreiben, denen man vielleicht Schaden zugefügt hat. Und im nächsten Schritt bei diesen Leuten möglicherweise zu entschuldigen oder Dinge wieder gerade zu rücken. Und genau da sind wir jetzt. Es ist September 2008 und Robbie Williams verlässt nach sehr langer Zeit mal wieder sein Haus in Beverly Hills. Weil nach der Entzugsklinik hat er sich hier schon so ein paar Monate erstmal zurückgezogen. Er hat die Zeit gebraucht, abseits der Öffentlichkeit. Er wollte clean bleiben, er wollte sein Leben ordnen. Und das hat er jetzt auch geschafft. Aber heute Abend muss er mal wieder raus, denn es ist ein wichtiges Treffen, das ansteht. Es ist nämlich eine Chance, eine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, die schon vor mehr als 10 Jahren in die Brüche gegangen ist. Und als er sich fertig macht, da fällt ihm auf, wie lange er sich schon nicht mehr richtig angezogen hat. Die letzten Wochen war eher so Jogginghose angesagt. Also ich erinnere mich an uns alle in der Pandemie. So stelle ich mir das in etwa vor. Ne?
Ja, voll. Mhm.
Das erste Mal wieder schminken war richtig krass. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich das mache. Meine Wimperntusche war eingetrocknet.
Ey, aber dazu eine kleine Beobachtung von mir, die ich schon länger mal mit dir teilen wollte.
Ja.
Hast du nicht auch das Gefühl, dass wenn man, keine Ahnung, im Urlaub, in der Pandemie, wie auch immer, wenn man krank ist, ne, und man hat dann so, keine Ahnung, 3 bis 4 Tage 0,0 Make-up drauf.
Ja.
Und dann das erste Mal, wenn du dich schminkst,
ja,
hittet anders. Das sitzt, man sieht aus wie ein neuer Mensch. Also irgendwie diese 4 Tage Abstinenz, da legt sich das Make-up nochmal richtig anders auf die Haut, habe ich das Gefühl.
Ja, es sieht immer besser aus, ne? Das stimmt.
Ja, naja, ist jetzt eine kleine Anekdote, aber was, also Robbie Williams zieht sich jetzt mal wieder schick an.
Der macht sich heute schick. Er durchforstet erstmal so seinen Kleiderschrank. Und ja, die ganzen Sachen, die da hängen, die fühlen sich wirklich an wie Überreste einer vergangenen Zeit. Dieser Zeit, als er Superstar Robbie Williams war und nicht der Typ, der irgendwie jetzt ein bisschen privater ist und vor allem sein persönliches Leben aufgeräumt hat. Er zieht sich also an, macht sich auf dem Weg zu einem Hotel, das sehr luxuriös ist und den Namen Beverly Wilshire trägt. In diesem Hotel soll das Treffen stattfinden und je näher es rückt, desto mehr Panik macht sich in ihm breit. Er hat als Entertainer Drogen-Robbie schon wirklich viel kaputt gemacht. Und einen Teil davon muss er heute Abend reparieren. Das Treffen, das verläuft tatsächlich sehr gut. Aber Robbie schafft es nicht so ganz zu besprechen, was ihm eigentlich auf dem Herzen liegt. Sein Gegenüber aber sagt, sie können sich ja morgen vielleicht nochmal treffen und dann weiterreden. Und dann vielleicht wirklich einfach bei Robbie zu Hause, weil es ist dann doch ein besserer Ort, um sich wirklich privat und persönlich auszutauschen. Und für Robbie ist es ein Ort, an dem er wirklich er selbst sein kann. Am nächsten Abend also sitzen die beiden gemeinsam auf dem Sofa, im Wohnzimmer und endlich ist Robbie bereit. Er ist bereit, alle Karten auf den Tisch zu legen und ganz offen und ehrlich über alles zu sprechen. Und ich denke, spätestens jetzt, Jasmin, willst du wissen, um wen es die ganze Zeit geht. Vielleicht hast du auch schon eine Ahnung.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es wäre natürlich jetzt krass, wenn es sein ehemaliger oder immerwährender Kontrahent wäre, mit dem er jetzt da sitzt und sich mal ausspricht.
Und es ist genau der.
Nein.
Es ist Gary Barlow. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polat.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
In der letzten Folge haben wir gehört, wie Robbie für die Presse eigene Skandale inszeniert, von seinem alten Manager verklagt wurde und sein Rap-Album Rootbox gefloppt ist. Und obwohl er sich dem Druck der Öffentlichkeit irgendwann entzieht und sehr privat lebt in Los Angeles, hat er weiterhin ein großes Drogenproblem. Sein Manager David Endhoven konnte ihn überzeugen, nochmal in die Entzugsklinik zu gehen. Und jetzt, wo Robbie wieder clean ist und das auch bleiben will, möchte Robbie einige Dinge aus der Vergangenheit gerade biegen. Das ist Folge 4, Wiedergutmachung. Das
Das finde ich aber wirklich interessant, dass er jetzt wirklich sich hinsetzt mit seinem Erzfeind, könnte man sagen. Weil da war ja wirklich auch ein wahnsinniger Konkurrenzkampf zwischen beiden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was genau Robbie da dann auch ja, teilweise gemacht hat. Aber was er jetzt ja anscheinend dann macht, ist so richtig Verantwortung übernehmen. Auch für Beziehungen in seinem Leben, wo ich jetzt zum Beispiel als Außenstehende gesagt hätte, der Gary, der ist gemein. Ne? Also da wäre ich so gewesen, so der Gary, der ist einfach gemein. Aber so ist es natürlich nicht im Leben. Ne? Es gibt immer zwei Seiten.
Ja, und ich finde vor allem, jetzt muss man nochmal drauf kommen, welche Version der Geschichte man hört und glaubt.
Genau.
Denn die Version, die in der Öffentlichkeit kursiert, wo es ja wirklich auch so hochgejazzt wurde, ne, das sind zwei Konkurrenten und beide stehen auf der Bühne und beide wollen eigentlich hier die Frontmänner sein und das ist natürlich auch gefundenes Fressen für die Presse, ne, so einen Konkurrenzkampf aufzumachen. Ich werde dir jetzt aber zeigen, wie es hinter den Kulissen wahrscheinlich wirklich war und wie es überhaupt dazu kam, dass eben dieser Konkurrenzkampf in der Öffentlichkeit so breit getreten wurde. Und wahrscheinlich wirst du die Sache dann nochmal mit anderen Augen sehen. Also ich habe dir ja schon ein bisschen erzählt, warum Robbie sich bei Take That nie so richtig wohlgefühlt hat. Aber wie genau es eben zu der Trennung kam, das steht noch aus. Nigel Martin Smith, der Manager, hat mal wieder damit zu tun. Der hat nämlich der Band von Anfang an klargemacht, dass Gary die erste Geige spielen soll. Und dieser Nigel pusht das eben auch so, dass Gary vorne den Frontmann spielt. Alles, was der Rest der Band macht, soll eigentlich nur dazu dienen, dass Gary eben der Star ist, der Star bleibt. Und das funktioniert für eine kurze Zeit ganz gut, aber mit der Zeit kristallisiert sich eben raus, bei den Shows, da schreien die Fans oft nicht Garys Namen, sondern eben Robbies Namen. Also er scheint schon sehr gut anzukommen, aber er darf eigentlich nicht die erste Geige spielen und auch innerhalb der Band noch nicht mitreden.
Super unangenehm, also alleine die Vorstellung, weil ich stelle mir das dann für Robbie halt auch so blöd vor, wenn alle ihn so lieben und er kann das gar nicht genießen, weil er weiß, okay, das bedeutet eigentlich gar nichts und stört vielleicht die anderen sogar eher noch.
Ja, es stört vor allem eben so eine Vorstellung, die der Manager hat, wie die Band zu sein hat.
Genau.
Und ich verstehe dann auch total, dass man dann da so eine Rebellion an den Tag legt, ne? Wenn du merkst so, hey, eigentlich spricht hier alles gerade eine andere Sprache, warum werde ich denn hier so klein gehalten?
Ja.
Und Robbies Weg zu rebellieren ist natürlich jetzt einer, der nicht besonders gut ist. Er wählt Alkohol, Drogen, Eskapaden. Und möchte eben dadurch auch so ein bisschen austesten, okay, wie weit kann ich gehen, wo sind hier Grenzen? Und je mehr Robbie über die Stränge schlägt, desto mehr distanziert sich der Rest der Band von ihm. Er hat zu der Zeit tatsächlich auch anscheinend oft sehr schlimme Abstürze und ich weiß jetzt nicht, wie oft das passiert und ob es dann möglicherweise auch die Arbeit der anderen irgendwie beeinträchtigt, aber es ist wohl so, dass die Band irgendwann dafür auch wenig Verständnis zeigt und auch nicht mehr so wirklich mit Beistand auf ihn reagiert. Und dann kommt es eben zu diesem Moment auf dem Glastonbury Festival 1995, von dem haben wir auch schon in der ersten Folge gesprochen, wo Robbie wirklich so komplett abstürzt. Und da versteht Robbie nicht so ganz, was daran jetzt eigentlich schlimm gewesen sein soll. Also eigentlich war das ja noch harmlos, aber irgendwie merkt er schon, okay, dieses Mal war es vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wir sind jetzt Anfang Juli 1995. Es ist eine Woche, nachdem Robbie vom Glastonbury Festival zurückgekommen ist. Da hat er ja ziemlich viele Drogen genommen, hat sehr viel Alkohol getrunken und hat sehr, sehr ausgelassen gefeiert, worüber dann wiederum in der Zeitung berichtet wurde. Und er ahnt schon, dass dieses Mal wirklich eine Grenze überschritten wurde von ihm. Er hat darauf geachtet, pünktlich zu den Proben für die anstehende Tour zu erscheinen, obwohl er eigentlich kaum geschlafen hat und auch immer noch den Alkohol von letzter Nacht spürt. Aber er weiß, dass die anderen wirklich sauer sind. Also versucht er, sich heute Morgen von seiner besten Seite zu zeigen. Gestern Abend war die ganze Band noch in Garys Garten zusammen und sie wollten mit Robbie über sein Fehlverhalten sprechen. Die ganzen Bandkollegen haben zu ihm gesagt, wie sehr sie sich von ihm im Stich gelassen fühlen und dass es mit dem Drogenkonsum jetzt wirklich nicht so weitergehen kann. Robbie allerdings hat nicht so viel Verständnis für diese ganze Nummer gezeigt. Er hat es nicht gut aufgenommen. Aber heute Morgen ist alles wieder so ein bisschen ruhiger. Niemand hat irgendwas erwähnt, als er reingekommen ist. Also denkt er, ja, vielleicht hat es jetzt doch eben keine Konsequenzen und alles bleibt beim Alten. Erst in der Mittagspause bei den Proben spürt er aber, dass das doch noch nicht alles war, gestern Abend im Garten. Weil dann sagt Jason Orange zu ihm, hey Robbie, wir glauben, dass es das Beste ist, wenn du die Band verlässt. Und zwar am besten noch vor der Tour.
Uff.
Also irgendwie kommt es plötzlich ganz schön aus heiterem Himmel, ja. So in der Mittagspause.
Ja.
Na, Robbie ist auch ganz schön verdutzt und sagt dann so, okay, also wenn ihr wirklich wollt, dass ich gehe, dann gehe ich jetzt auch. Und niemand versucht, ihn aufzuhalten.
Oh Gott, das ist ja das Allerschlimmste.
Ja.
Das ist wirklich das Allerschlimmste, wenn man sagt, ich gehe jetzt. Und dann sagt die Person, ja, in Ordnung.
Ne, man wartet noch kurz. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr Einspruch einlegt.
Haltet mich
auf.
Okay.
Er sagt dann wirklich nochmal so, also ich bin jetzt wirklich weg.
Ach nein.
Und es ist so ein bisschen, ne, als würde er nur kurz rausgehen und, keine Ahnung, sich ein Wasser kaufen.
Hm.
Und die anderen sind aber wirklich nur so, okay.
Ja. Ciao.
Bye, Rob.
Oh, krass. Das ist krass. Das muss wehtun. Ja.
Er geht zur Tür, macht die Tür hinter sich zu und das war's. Ja, und wie es dann in Robbies Leben weitergeht, das wissen wir schon. Und wir wissen auch, dass Robbies und Garys Kampf auch außerhalb der Band irgendwie weitergeht, nämlich immer darum, wer jetzt gerade die Spitze der Charts wieder erklommen hat. Nachdem Robbie die Band im Juli 1995 dann verlassen hat, folgt ein Jahr später auch schon die Trennung der Boyband. Also alle von ihnen müssen ihre Solokarrieren ankurbeln und auch ohne Take That weitermachen. Gary gewinnt dabei ja, wir haben das ja schon gehört, ne, dass er der Erste ist, der mit seinem Soloalbum auf Platz 1 in den Charts landet. Aber als Robbie dann Angels veröffentlicht, steht Gary in seinem Schatten. Jetzt, 10 Jahre später, wendet sich das Blatt wieder, weil Robbie hat Rootbox rausgebracht, das Album, was eben nicht den erwarteten Erfolg bekommt. Und Gary hat mit dem Comeback von Take That wieder als Leader der Band geglänzt und ihn in den Charts überholt. Aber irgendwann, ne?
Ja.
Ist doch auch mal gut.
Irgendwann ist auch mal gut. Und
oder?
Es ist ja auch, man sagt ja so schön, es ist ja irgendwie auch gut für einen selber, wenn man verzeihen kann. Ich weiß nicht, ob ich daran glaube, ehrlich gesagt. Aber es macht in Robbie Williams Leben und in der Phase, in der er gerade ist, natürlich total Sinn.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ja schon auch so eine tiefe Wunde bei ihm gewesen, die er jetzt ja vielleicht auch einfach schließen könnte. So.
Ganz genau. Und das versucht er eben jetzt auch. Es ist November 2009. Robbie ist backstage in der Royal Albert Hall in London. Er kann wirklich an einer Hand abzählen, wie oft er in den letzten 3 Jahren auf der Bühne gestanden ist. Rootbox, sein letztes Album, ist gefloppt, wir erinnern uns. Und ein Live-Auftritt war wirklich das Letzte, worauf er dann noch Bock hatte.
Ja, klar. Hm.
Er hat in letzter Zeit auch viel drüber nachgedacht, wer ihn jetzt nochmal auf die Bühne bekommen könnte. Und heute Abend ist tatsächlich ein guter Grund gekommen. Heute Abend erwartet Robbie nämlich ein ganz besonderer Auftritt. Er steht nervös hinter der Bühne, er checkt ein letztes Mal, ob alles sitzt, wartet auf sein Stichwort. Und da hört er, wie auf der Bühne gesagt wird, was für ein perfekter Zeitpunkt für uns, euch einen alten Freund vorzustellen.
Oh, 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 oh.
Ahnst du, was kommt, Jasmin?
Also Elton John wird's nicht sein.
Sehr gut, nein.
Nein.
Es ist selbstverständlich Gary Barlow.
Wow.
Es ist die Take That Reunion Show und
Boah.
Zwar mit Robbie.
Wow. Sag mal.
Na?
Da sind die aber bestimmt aus dem Häuschen gewesen, die Fans, oder? Das ist
du,
ja wirklich ein Schocker.
Man erinnert sich ja noch, ne, an die Bilder von den Leuten, die da wirklich, als die Trennung bekannt gegeben wurde, geweint haben.
Aber wirklich geweint. Also wirklich.
Also
wirklich.
Als wäre jemand verstorben.
Ja.
Und diese Fans sind natürlich jetzt auch wieder im Publikum, die hartgesottenen Take That Fans, und die sind aus dem Häuschen.
Woo!
Und auch für Robbie und Gary ist es so ein Heureka-Moment, ja. Also, nachdem Robbie in der Entzugsklinik war, hatte er eben Zeit, sich neu zu orientieren. Und er ist zu der Erkenntnis gelangt, dass er eigentlich nie ein Problem mit Gary hatte. Denn die Konkurrenz zwischen den beiden, die kam eigentlich nur vom alten Take That Manager, die wurde von dem gepusht und dann halt übelst krass in den Medien breitgetreten, mit den Chartplatzierungen, mit diesem Duell, was zwischen den beiden vermeintlich geherrscht hat. Und er ist zu der Einsicht gekommen, dass es eigentlich gar nicht gestimmt hat.
Ja.
Heute soll das vor allem nochmal wirklich in aller Öffentlichkeit ein Ende haben. Gary ruft also so ins Mikrofon: Bitte begrüßt auf der Bühne Robbie Williams!
Oh mein Gott! Ja, das ist schon krass.
Ja, ja.
Mhm.
Also es ist wahrscheinlich echt ein ganz geiler Moment. Selbst wenn man kein Take That-Fan ist, ist es wahrscheinlich spannend, sich das anzugucken.
Das ist ja eine Geschichte über die Menschheit. Das ist eine Geschichte über Versöhnung. Das ist all das, was man in seinem Leben doch auch braucht. Und irgendwie freue ich mich auch für Robbie. Das ist doch irgendwie, das ist doch der Hammer. Also freut sich Robbie auch?
Er freut sich auch. Es ist ein Abend für die Fans, aber es ist auch ein Abend für ihn, absolut. Also er betritt die Bühne, um sich zu seinen ganzen ehemaligen Kollegen zu stellen. Zu Howard, zu Jason, zu Mark, zu Gary. Und Robbie wird mit dem lautesten Applaus seiner Karriere begrüßt.
Cool.
Und zum ersten Mal überhaupt stehen Robbie und Gary Seite an Seite auf der Bühne, ohne dass im übertragenen Sinne etwas zwischen ihnen steht.
Sehr schön.
Ja, Robbie hat hier endlich Frieden mit seiner Vergangenheit bei Take That geschlossen. Aber das war nur der Anfang von der Wiedergutmachungstour, nenne ich sie mal. Denn eine Beziehung ist immer noch da, die er dringend reparieren muss. Den größten Zwist in seiner professionellen Laufbahn hat er also beiseite geschoben. Jetzt muss er natürlich auch noch im Privatleben aufräumen. Und klar muss er sich bei einer Person besonders entschuldigen, bei Ada Field. Das ist die Schauspielerin, ne, mit der Robbie in der letzten Folge schon eine kurze Beziehung hatte. Du nickst, Jasmin?
Ich nicke, ja, ja. Ich habe mich eh schon gefragt, was ist jetzt mit Ada?
Ja.
Oder wie ich sie ja gerne nenne, Ada. Das ist die türkische Aussprache.
Ach so.
Deswegen sage ich das. Ich sage das doch nicht einfach so. Ich sage Ada.
Nee, ich dachte, sie nennt sich vielleicht auch Ada, aber ich dachte, sie ist amerikanisch und sagt Ada. Wahrscheinlich nennen alle Amis sie auch Ada, oder?
Wahrscheinlich wird sie auch einfach Ada genannt, genau. Nee, also ich habe mich wirklich schon länger gefragt, was mit ihr eigentlich ist und ob sie total wütend ist und nicht mehr gut auf ihn zu sprechen.
Ja, ja, eben. Also er hat ja schon ein bisschen rüpelhaft mit ihr Schluss gemacht. Ne? Mhm. Wir erinnern uns, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und irgendwo stimmte es auch, weil er ist danach ja erstmal in der Entzugsklinik gewesen und hat sein Suchtproblem in den Griff bekommen.
Ja.
Aber Ada ist noch nicht aus Robbies Kopf raus, weil seit er entlassen wurde, muss er wieder an sie denken. Und das ist 2007 gewesen, also es ist jetzt mittlerweile 2008 und er kann immer noch ausschließlich an sie denken.
Aha.
Ja, darum schreibt er ihr, um sich zu entschuldigen. Er mag sie wirklich und er fühlt sich schrecklich, weil es so blöd geendet ist. Und interessanterweise antwortet ihm Ada auch sofort. Und zwar mit der gleichen empathischen Art, mit der sie ihn nach diesem katastrophalen ersten Date auch nach Hause begleitet hat.
Oh.
Ja, sie freut sich anscheinend wirklich von ihm zu hören. Sie ist froh, dass es ihm besser geht, dass er sich gemeldet hat.
Ja.
Und sie ist sogar bereit, ihm sein Benehmen zu verzeihen und es nochmal mit ihm zu versuchen.
Lieb. Die ist ein Engel auch irgendwie, ne?
Ja, vielleicht weiß sie wirklich, dass es dann doch The One ist oder so.
I'm loving angels.
Irgendeine Textzeile von Robbie Williams wird auf diese Situation passen, ich bin mir sicher.
Auf jeden Fall. Es freut mich voll. Und treffen die sich dann wieder?
Ja, tatsächlich. Also die beiden treffen sich wieder. Sie haben jetzt wirklich ganz andere Voraussetzungen. Robbie ist gerade frisch aus dem Entzug. Er hat sein Drogenproblem besser im Griff. Er weiß wahrscheinlich auch besser, wie er mit dem Druck der Öffentlichkeit umgehen muss. Und irgendwie sind die Voraussetzungen dieses Mal besser. Er ist sich sicherer denn je mit seinen Gefühlen für Ada. Also sind die beiden überzeugt, okay, nach einer kurzen Versöhnung versuchen wir es ernsthaft und Ada zieht bei ihm ein. Die beiden sind wirklich glücklich zusammen. Und darum muss ich wirklich sagen, Jasmin, ist der Moment, der jetzt kommt, für mich völlig unerklärlich. Pass auf, es passiert Folgendes.
Ich halte mich
Ada
fest.
Geht morgens zur Arbeit. Sie verabschieden sich wie sonst. Und Robbie ist wirklich auf unerklärliche Weise plötzlich total drauf eingeschossen, dass die beiden es nicht schaffen werden.
Mhm.
Und was macht er dann?
Also wenn er jetzt nochmal Schluss macht, ne, dann, dann gehe ich aus diesem Studio raus.
Er trennt sich ein zweites Nein. Mal von ihr. Kopfhörer sind ab. Tschüss, Jasmin.
Tschüss. Ist das sein Ernst?
Es ist irgendwie sein Ernst. Und wie gesagt, ich weiß da überhaupt nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ich wüsste auch gar nicht,
Gehirnfurz.
Wie es einordnen soll. Gehirnfurz. Wir nennen es
Mann.
Gehirnfurz.
Ja.
Ey, und jetzt bringt er auch wirkliche Arschlochaktionen, ja? Also.
Nein. Er hat sich doch gerade versöhnt.
Stell dir vor, du gehst morgens zur Arbeit, kommst zurück, dein Freund hat mit dir Schluss gemacht und nicht nur das. Er hat das Sicherheitspersonal auch eingewiesen, dass er bitte in der Wohnung alles von ihr in einen Müllsack packen soll und vor die Tür stellen soll. Das steht jetzt alles also in der Einfahrt.
Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ist er da wieder partymäßig unterwegs? Ist er betrunken?
Was ist denn das?
Ist er vielleicht auch wirklich einfach, hat er vielleicht wirklich auch, ist er mental nicht so gesund? Ich weiß nicht. Also, das ist halt schon sehr krasses so Hin- und Herverhalten. Hätte ich
das
keinen
ist sehr
Bock drauf.
Krasses Hin- und Herverhalten. Und also ich glaube, in dem Fall kann man wirklich sagen, es liegt nicht an dir.
Also
es liegt
wirklich.
Es liegt an Robbie Williams. Also, wie gesagt, man steckt nicht drin. Wir wissen nicht genau, wie es ihm tatsächlich zu der Zeit geht. Anscheinend ist er clean zu der Zeit, aber er fühlt sich wohl in ihrer Nähe. Sie sind eigentlich glücklich und trotzdem hat er das Gefühl, er kann oder darf oder soll diese Gefühle nicht zulassen. Und ja, es scheint irgendwie, als könnte nichts seine Meinung ändern. Bis sich allerdings Jasmin an einem Abend doch wieder das Blatt wendet.
Also es ist ja wirklich so eine klassische On-Off-Beziehung. Da muss man wirklich die Geduld eines Engels haben. Oder vielleicht gar nicht die Geduld, sondern vielleicht auch wirklich einfach so eine Art tiefergehendes Verständnis füreinander, dass man wirklich so ein Verhalten auch irgendwie verstehen kann.
Pass auf, Jasmin, ich mache jetzt eine richtige Schweineüberleitung.
Oh ja.
Denn man braucht vielleicht nicht die Geduld eines Engels, sondern einen Actual Engel. Der einem den Weg leitet. Und zwar, pass auf, wir sind 2 Wochen später nach dieser sehr seltsamen Trennung. Wir sind auf der Terrasse des Hotels Chateau Marmont oder wahrscheinlich, wie die Amis sagen würden, Chateau Marmont in L.A.
Ja, ein berüchtigtes Hotel, ne? Da sind ja immer alle Stars und nehmen Drogen, teilweise auch leider nicht mehr lebend aufgefunden worden und so weiter und so fort.
Ah, das wusste ich nicht, dass da...
Sehr krasses Hotel.
Mhm. Okay, okay. So. Also merken wir uns, da machen wir keine Party, ist zu gefährlich.
Nee, genau. Aber also da ist immer irgendwas los und Robbie ist auch da.
Heute Abend ist Robbie hier und versucht sich so von seinem Herzschmerz abzulenken. Und hier trifft er, wie du es schon sagst, da sind so Promis, die Party machen und er trifft Drew Barrymore und Cameron Diaz.
Mhm.
Na, Stichwort Engel. Ein Engel von 3 Engels für Charlie. Na?
Ich hab's verstanden.
Die beiden sitzen am Tisch gegenüber und Cameron Diaz war für ihn früher eine der absoluten Traumfrauen. Also er hat sogar in einem Song mal über sie gesungen auf diesem Swing-Album. Also das ist schon jemand, den er irgendwie in sein Herz geschlossen hat oder zu der er aufschaut.
Mhm.
Robbie geht dann zu den beiden rüber und will so ein bisschen Smalltalk machen und halt seinen typischen Robbie Williams Charme sprudeln lassen. Der denkt halt, okay, ich bin jetzt so wie immer, da kann ich mich ablenken und dann flirte ich halt mit den Ladies und dann wird irgendwie alles cool, dann kann ich mal wieder ein bisschen an was anderes denken.
Ja, ja.
Ja, er flirtet also ein bisschen oder versucht es, aber irgendwie, da kommt nichts. Das klappt heute irgendwie überhaupt nicht. So sehr er zu flirten versucht, das ist kein Funke, das ist wirklich die Feuerwehr, die die ganze Zeit hier den dicken Schlauch da.
Echt?
Jeden möglicherweise entstandenen Funken.
Wieso? Also ist Cameron Diaz, hat die kein Interesse oder was?
Nein, das Ding ist, alles worüber Robbie Williams reden kann, ist Ada.
Ja, richtig so.
So! Ja!
Ach man, okay.
Und das hilft halt nicht beim Flirten, ne?
Nee.
Also, er sitzt hier den beiden gegenüber und er erzählt von ihrem Date auf der Party, das erste, das sie hatten. Er erzählt, dass er dann im Entzug war. Er erzählt, dass er Ada immer wieder mit blöden Sprüchen oder komischen Ausreden abserviert hat, dass er sie immer weiter von sich weggetrieben hat.
Mhm.
Und Cameron Diaz hört sich das alles so an und denkt so, also warte mal, also, seid ihr gerade zusammen oder nicht?
Ja, wirklich. Man fragt sich das auch nicht so, warum erzählen sie mir das, Herr Williams? Oh je.
Robbie ist so, nee, also wir sind gerade nicht zusammen, ne? Es ist vorbei. Das sage ich doch gerade hier.
Und du bist total over it, man merkt's. Oh Gott.
Cameron Diaz ist auch nur so eine Augenbraue.
Oh Gott.
Bist du dir sicher, dass das hier gerade vorbei ist? Klingt für mich nämlich nicht so. Und Robbie ist wirklich so, okay, warte mal. Hier sitzt ja sowas wie meine Traumfrau gerade vor mir, Cameron Diaz. Über die habe ich schon gesungen, aber ich kann wirklich an niemand anderen denken als an Ada. Und als ihm das klar wird, macht er sich direkt auf den Weg zu Ada. Er kommt bei ihr an und, ja, komisch, Ada ist sehr traurig, sie ist sehr verletzt. Nach dieser Art der Trennung ist es mehr als verständlich. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich diesem Typen nochmal jemals die Tür aufgemacht hätte.
Ja, ich bin auch gerade richtig sauer.
Ja.
Robbie
sagt natürlich sofort so, okay, ey, scheiße.
Ja, scheiße, ja. Ich bin wirklich richtig sauer. Ich bin so sauer bei Proxy, richtig. So, obwohl ich da gar nicht drin stand. denke ich mir so, das war halt einfach einmal zu viel, finde ich.
Ja, die Art und Weise vor allem.
Ja.
Ne, also wenn man sagt, ich bin mir gerade unsicher, ich kann nicht. Es ist eine andere Art, als wenn da Müllsäcke vor der Tür stehen. Mhm. Und das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt. Er hat auch ihr Auto aus der Einfahrt abschleppen lassen, damit da auch bloß nichts mehr von ihr steht. Also so.
Was?
Ja. Ich hätte diesem Typen, glaube ich, keine Chance mehr gegeben. Aber
ja, was macht Alter?
For some reason lässt sie ihn tatsächlich nochmal rein und sie gibt ihm nochmal eine Chance, ihr Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Okay.
Bei Robbie klickt es anscheinend zumindest jetzt ein bisschen. Er weiß auf jeden Fall, dass das jetzt wirklich seine allerletzte Chance ist. Wir sind mittlerweile im August 2010. Es ist ein bisschen mehr als 2 Jahre, nachdem Robbie vor Adas Haustür stand und die beiden es dann zum 3. Mal miteinander versucht haben. Und tatsächlich, jetzt ist mal so ein bisschen Stabilität eingekehrt. Die beiden, die sind glücklich, die Beziehung hält und ja, alles funktioniert so, wie es sein muss.
Ich sag mal so, aller guten Dinge sind 3. Die Wege des Herrn und der Liebe sind unergründlich.
Und manche der Abschleppautos.
Eben, es ist eben, manchmal haut es dann eben doch hin.
Ja, heute ist auch ein besonderer Tag, weil heute vor 20 Jahren hat Robbie seine Karriere gestartet. Und zur Feier des Tages möchten Ada und er so eine kleine Gartenparty machen. Sie haben FreundInnen, Familie eingeladen. Das steht zumindest auf den Einladungskarten. Knicki knacki.
Jetzt hör auf. Auf den Einladungskarten steht, es wird eine Jubiläumsfeier für seine Karriere, aber ja, es ist natürlich eigentlich was anderes, wenn du es jetzt schon so antiehst.
Ja, also ich meine Jubiläumsfeier zu seiner Karriere, aber sie haben halt auch die komplette Familie von Ada eingeladen. Sass.
Könnte hier eine kleine heimliche Hochzeit anstehen?
Ja, ich möchte dich mal ganz kurz in die Situation, ich nehme jetzt einfach mal an, Adas Mutter ist da, ja?
Ja, ja.
Adas Mutter kommt also so rein in deren gemeinsames Haus und sie denkt sich so, ja, hatten die hier immer schon so hunderte von weißen Rosen hier überall stehen? Bin mir nicht sicher. Ist also, ja, jeder wie er will, ne? Also Geschmack ist Geschmack, also, aber das ist doch was anderes.
Mm.
Du ahnst es, Jasmin, es ist natürlich eine Überraschungshochzeit.
Jawohl.
Ja, so haben die beiden sich diesen Tag tatsächlich vorgestellt. Es soll ungezwungen sein, nur mit ihren besten, engsten FreundInnen, mit der Familie. David Anthoven ist da, Robbies Manager, Mentor und Freund. Es feiern auch 8 Hunde von Ada und Robbie mit, die sie mittlerweile haben zusammen. Die sieht man auch heute manchmal noch auf Instagram. Also das
echt?
Sind so, ja, eher so kleine, wuschelige, so Handtaschenhunde.
Handtaschenhunde, geil.
Ja, aber als die Gäste gerade ihre Plätze für die Trauung einnehmen wollen, da hört Robbie ein Geräusch, was ihm gar nicht gefällt.
Mm-mm.
Natürlich sind auch Hubschrauber dabei, 5 Hubschrauber, um genau zu sein, die über den Hollywood Hills kreisen und versuchen, irgendwie diesen besonderen Moment zu fotografieren. Es ist klar, wir sind auf einer Promi-Hochzeit, ne? Und obwohl er wirklich alles getan hat und Ada natürlich auch, diese Hochzeit geheim zu halten. Sie haben sogar eine falsche Fährte gelegt und ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass sie woanders heiraten würden, nämlich in Santa Catalina, also auf so einer Insel, 50 Kilometer südlich von L.A. Obwohl sie all das gemacht haben, haben die JournalistInnen irgendwie rausgefunden, dass heute hier geheiratet wird.
Oh, das ist ja super nervig. Also ich denke jetzt gerade schon wieder an die Beerdigung, wo er sich da auch schon so, also wirklich tief in seine Privatsphäre eingedrungen wurde. Jetzt auch noch bei der Hochzeit, das tut mir richtig leid für die beiden.
Ja, es ist scheiße, ne? Also du willst nicht einen Hubschrauber darüber kreisen haben, wenn du dir gerade das Ja-Wort gibst. Andererseits kann er sich innerlich auch so ein bisschen freuen, weil Robbie hat nämlich die Rechte an den Hochzeitsbildern schon an das britische Hello Magazine verkauft. Das hat ihm 1 Million Pfund für die Bilder angeboten und damit können alle, die hier mit dem Hubschrauber gerade kreisen, mit ihren Fotos einfach mal gar nichts anfangen.
Boah, stell mal vor, 1 Million Pfund für deine Hochzeitsbilder, Anna.
Ich find's auch krass. Das hier, Jasmin, ist tatsächlich das Happy End für Ada und Robbie. Mit ihr hat er endlich das Gefühl, Stabilität in seinem Leben zu haben. Er hat es auch noch geschafft, sowohl die Beziehung zu Gary Barlow wieder in Ordnung zu bringen, als auch seine große Liebe nach einigen Anlaufschwierigkeiten zu heiraten. Wir wissen ja, dass die beiden heute noch zusammen sind.
Ja.
Und vor 3 Jahren haben sie nochmal ein gemeinsames Kind gekriegt. Mittlerweile sind sie zu 6 zu Hause. Also
wow. Ja.
Es ist ein bis dato, zumindest nach außen hin, wirklich glücklich scheinendes Familienleben. Aber es gibt immer noch einen letzten Namen auf Robbies Liste der Wiedergutmachungen.
Mama, Mama,
Fast auf den Tag genau von 19 Jahren stand Robbie mit ein paar Songideen vor der Tür von Guy Chambers. Und heute, am 11. Januar 2016, steht er wieder vor Guys Tür. Aber dieses Mal in den Hollywood Hills.
Okay, ist Guy umgezogen offensichtlich? Oder?
Na, er ist nur für ein paar Monate in L.A., weil er hier an einem neuen Projekt arbeiten möchte. Mhm. Und auch Robbie hat damit was zu tun. Es ist nämlich das nächste Robbie Williams Album, die Heavy Entertainment Show, so heißt das. Mhm. Ja, die zwei arbeiten wieder zusammen, obwohl sie das Arbeiten gemeinsam ja eigentlich eingestellt hatten. Sie lassen ihre alte Magie wieder zusammen aufleben und geben sich gegenseitig den Freiraum, den sie brauchen, um auch an anderen Projekten mal arbeiten zu können. Aber die Arbeit wurde für heute Abend auf Eis gelegt, weil Guy hat morgen Geburtstag und veranstaltet ein Abendessen mit seinen engsten FreundInnen. Nach dem Essen steht Guy auf, macht so kling, kling, kling an sein Glas, ne?
Mhm.
Und Robbie weiß genau, was jetzt kommt. Guy ist nämlich so ein Typ, der dann einfach mal offen in die Runde fragt, hey, möchte nicht hier jemand was singen oder so?
Oh.
Ja, aber Robbie hat tatsächlich eine Idee und er meint so zu ihm, ey, erinnerst du dich noch an Cooks? Es ist einer der allerersten Songs, den Guy und er zusammen gespielt haben. Es war so ein Bowie-Cover.
Ah, okay. Ich dachte jetzt nämlich an die Band The Cooks und ich war so, ach so? Nee, hätte ich jetzt gar nicht zusammengebracht. Okay, es ist ein Bowie-Song.
Mhm. Es ist ein Bowie-Song, den die zwei aber wahrscheinlich für sich mal irgendwie interpretiert haben. Und Guy weiß natürlich sofort, was zu tun ist. Er setzt sich ans Klavier und spielt die ersten Töne. Die zwei, die wissen, was sie machen hier. Als der Song vorbei ist und die Gäste klatschen, fühlt sich Robbie wie im Rausch. Also so erfüllt von Freude. Und in diesem Moment ist kurz mal alles perfekt. Auch mit Guy Chambers hat er wieder alles irgendwie ins rechte Lot gebracht. Es ist August 2016. Robbie und Ada sind gerade auf dem Heimweg. Sie hatten heute nämlich ein Date zu ihrem 6. Hochzeitstag.
Mensch, so lange schon, ne?
Da, das ist echt lange, ja. Und in dem Moment klingelt Robbies Handy. Leider sind die Nachrichten keine guten. Es geht um seinen Manager David. David ist im Krankenhaus, sein Gesundheitszustand hat sich deutlich verschlechtert. Letzte Woche erst hat Robbie nämlich einen Anruf von David erhalten, der ihm erzählt hat, dass er unheilbar an Leberkrebs erkrankt sei. David war trotz der Diagnose wohl noch gut drauf. Er hat den Rest des Gesprächs irgendwie damit verbracht, Robbie Ratschläge für sein neues Album zu geben und so. Allerdings sind die so an Robbie vorbeigezogen. Er hat einfach nur an dieses Wort gedacht, unheilbar, und konnte gar nichts mehr anderes hören. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als hätte David nur noch wenige Tage zu leben. Robbie weiß, er muss jetzt so schnell wie möglich nach London fliegen und zu David. Robbie packt ganz schnell sein Zeug, nimmt den nächsten Nachtflug nach London und steht schon am nächsten Morgen am Bett von David. 2 Tage später stirbt David Endhoven mit 72 Jahren.
Krass, das ist echt schlimm.
Ja.
Aber heftig, dass Robbie das so schnell geschafft hat und auch diese Dringlichkeit gehört hat und dann sofort zu ihm ist. Oh Mann.
Hey, das war einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Ne? Also ohne ihn hätte er diese Karriere nicht so hingekriegt, wie sie verlaufen ist, auch wenn sie ihre Tiefs hatte, ganz klar. Aber Robbie, den Superstar, hätte es ihn ohne diesen Manager gegeben? Man weiß es nicht, ne?
Man weiß es nicht.
Und dann kommt auch noch der Tag, an dem sich alle von David verabschieden müssen. Es ist der 24. August 2016. Wir sind in der St. Luke's Kirche im Londoner Stadtteil Chelsea. Robbie trägt einen pinken Anzug. Wahrscheinlich hätte David Endhoven das gefallen. Und er bereitet sich auf den härtesten und emotionalsten Auftritt seiner Karriere vor. Klar, wir sind auf der Beerdigung von David Endhoven. Es ist eine große Kirche, die hat irgendwie gefühlt mehr Sitzplätze als so ein paar Orte, an denen Robbie Williams seine Solotour gespielt hat, seine erste. Die Plätze sind auch alle schnell besetzt. Hunderte von Menschen möchten Abschied nehmen von David. Und du ahnst es, Robbie ist nicht nur hier, um zu trauern. Er wird auch hier auftreten. Er soll singen. Und er hat einen Song ausgewählt, der David und ihm ganz besonders am Herzen lag. Nämlich Moon River.
Oh, ganz, ganz schöner, ganz trauriger Song.
Ja, total.
Das ist doch das auch, wo Audrey Hepburn, ne, in Frühstück bei Tiffany's da sitzt,
genau,
mit ihrer Ukulele und das so singt.
Hm. Ganz genau. Heute wird er begleitet an der Akustikgitarre von Guy Chambers. Robbie fängt an zu singen, aber schon nach kurzer Zeit versagt seine Stimme. Ihm laufen die Tränen über die Wangen und er bringt es gerade so fertig, dieses Lied zu Ende zu spielen. Nach dem Auftritt kommt vor der Kirche jemand auf Robbie zu. Es ist ein guter Freund von David und der sagt zu Robbie, hey, David hat dich wirklich geliebt, weißt du? Es gab viele Punkte in Robbies Leben, an denen emotionale Turbulenzen wie die heutige eine Krise ausgelöst hätten und ihn vielleicht dazu gebracht hätten, was Leichtsinniges zu tun, wer weiß, wieder zu Drogen zu greifen oder sonst was. Aber jetzt hat er ja ein neues Leben. Er hat eins, zu dem er es ohne Davids Unterstützung wahrscheinlich wirklich nicht geschafft hätte. Er hat auch eine eigene Familie, er hat alte und neue FreundInnen und ein rekordverdächtiges Vermächtnis als Künstler und Entertainer. Der Freund von David sagt noch weiter, und sie haben sein Leben bereichert. Robbie lächelt nur und sagt, danke, er hat meins gerettet.
Oh, Gänsehaut.
Jasmin, ich freue mich gerade richtig, wir sind am Ende der Staffel, dass ich dir zum Schluss nochmal mit einer Robbie Williams Geschichte Gänsehaut machen konnte. Jetzt hat er dich doch irgendwo berührt und abgeholt, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, ich finde schon. Er ist so vom Saulus zum Paulus und wieder zurück und dann wieder zum Paulus. Aber ich finde wirklich, dass er dann jetzt am Ende auch mit so Rückschlägen oder mit Dingen, die halt im Leben passieren, Trauer, wie auch immer, so gut umgehen kann, dass er da auch sowas wie eine Art feste Struktur in seinem Leben hat mit seiner Familie. Das hat mir schon Gänsehaut gemacht und vor allem natürlich dieses Zitat, er hat mein Leben gerettet.
Ja.
Das zeigt für mich einfach, dass ihm schon sehr klar ist, wie oft es bei ihm eigentlich wirklich am seidenen Faden gehangen hat.
Ich muss auch sagen, ich kannte den Entertainer Robbie. Es ging ja ganz viel ja auch um seine zwei Seiten, ne? Der private gegen den in der Öffentlichkeit stehenden Robbie Williams. Diesen Entertainer, den kennen wir, glaube ich, alle.
Ja.
Und ich mag ihn. Man muss ihn nicht mögen. Du magst ihn, glaube ich, nicht so. Aber
du.
Mir gefällt dieser Entertainer auch gut.
Ja.
Und ich bin aber jetzt auch irgendwie zum Teil echt gerührt gewesen vom privaten Robbie Williams. Und man kennt ihn ja auch so von Interviews, wo er dann mal irgendwie privater und, abgenutztes Wort, aber authentischer wirkt. Und auch diesen Robbie kaufe ich ihm jetzt wirklich ab nach dieser Geschichte. Also ich glaube dem Typen, wenn er irgendwie bei einer Late-Night-Show sitzt und aus seinem Privatleben erzählt oder erzählt von irgendwie härteren Zeiten, dass er das nicht spielt, sondern dass das alles auch echte Storys sind und auch irgendwie echte authentische Gefühle. Deswegen mag ich jetzt nicht nur den Entertainer Robbie Williams, sondern ich finde auch die Privatperson, zumindest das, was wir von ihm kennen, finde ich wirklich irgendwie sympathisch.
Und dafür machen wir das hier ja auch. Und das ist einfach so ein schönes Gesamtbild, was sich da zusammenpuzzelt.
Robbie Williams, ein Gesamtkunstwerk.
So kann man es stehen lassen.
Übrigens, ich habe dir ja schon gesagt, ne? Robbie Williams hat 4 Kinder mittlerweile mit Ada zusammen. Was ich dir noch nicht erzählt habe, dass er tatsächlich zu Ehren seines langjährigen Managers und Freundes David Einthoven seinen jüngsten Sohn Beau Benedict Einthoven genannt hat. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie über Robbie Williams. Als nächstes erzähle ich euch die Geschichte einer deutschen Familie und nicht irgendeiner deutschen Familie, sondern von dem kultigsten Millionärspaar Deutschlands, nämlich die Geschichte der Geissens.
Boah! Ja.
Damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet.
Ich bin schon sehr, sehr hyped auf diese Zeit mit dir. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Wir haben für diese Folge viele verschiedene Quellen herangezogen, darunter die Biografie Somebody Someday, die Robbie Williams gemeinsam mit Mark McCrum verfasst hat, Robbie von Sean Smith, die beiden offiziellen Robbie-Biografien von Chris Heath, Feel und Reveal, sowie Artikel aus dem Mirror, dem Guardian, dem Independent und mehrere Interviews, die Robbie bei BBC Radio 4, Apple Music und verschiedenen Podcasts gegeben hat. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Chris Lockery hat diese Folge geschrieben. Stephanie Buchholz hat sie adaptiert. Sounddesign Peregrine Andrews, Dan King und Sebastian Ressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn und Lea Dorkowski. Produzentin Kugel und Niere, Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.